redet, ist nicht tot.
Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Fotografie, worin Chris Marquardt, der viel mehr von Fotografie versteht als ich und auch viel mehr Fotografie betreibt als ich, so freundlich ist, mir über Fotografie zu erzählen. Hallo Chris.
Hallo Holger.
Du warst auf den Lofoten, du bist gestern erst wiedergekommen, kann das sein?
Vorgestern Abend.
Also irgendwie mitten in der Nacht. Das ausgestrahlt wird, also vor 3 Wochen bist du erst schon wiedergekommen.
Hast du wieder vor, die Sendung auf Halde zu legen?
Zumindest so eine Woche ungefähr, ja.
Also das ist okay, nicht gut abgehangen ist ja eh besser.
Diese Woche habe ich schon so viel veröffentlicht und das ist dann, irgendwann ist es auch zu viel. Da kannibalisierst du ja dann irgendwie deinen eigenen Scheiß.
Ist alles gut. Ja, Moni und ich waren mal wieder in Norwegen.
Privat und Spaß oder auch wieder so mit Reisegruppe und organisiert und Schiff und bla?
Privat und Spaß, das war tatsächlich seit langem mal der erste richtige Urlaub. Also wenn bisher wir unterwegs waren, ist es halt oft irgendwie mit einer Reisegruppe, mit Fotografen und ja, das ist dann halt nie so ein richtiger Urlaub, sondern immer so ein bisschen.
Ja, man ist ein Reiseleiter, alles. Ne?
Genau. Ja. Das war diesmal tatsächlich Urlaub und wir haben uns da mit Reisezeit ungefähr 10 Tage Norwegen gegeben.
Die Lofoten. Das Einzige, was ich hier von den Lofoten gehört habe, war von einem Norweger, der einem anderen Norweger auf Norwegisch gesagt hat. Und das habe ich halt verstanden. Bla 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 bla. Lofoten. Bla 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 bla. Whale watching for the Tyske. Whale watching für die Deutschen.
Whale watching ist da gar nicht so selten, aber Tourismus. Ich meine, die Lofoten leben von Tourismus, muss man sagen. Sie leben von Stockfisch, von Klippfisch und von Tourismus. Das ist tatsächlich wohl eine Erfindung der Lofoten, dieser getrocknete Fisch.
Ja.
Und
kann ja auch nicht jeder essen, ne? Diesen Stockfisch.
Den muss man, also das was total interessant, also das Thema, ich hatte jetzt mal wieder nichts mit Fotografie zu tun, aber es ist unglaublich spannend.
Hast du ein Auto eigentlich mittlerweile verkauft gekriegt? Wo wir gerade dabei, immer noch nicht.
Immer noch nicht. Ich habe jetzt zwei Interessenten, aber ich war jetzt weg, konnte ja nichts machen.
Ich habe mich dann übrigens noch weniger mit Fotografie zu tun, so in Plug-in-Hybrid eingelesen, weil das so ein Konzept ist, das mich nie interessiert hat. Das ist ja eigentlich genau das, was so ein Typ wie ich haben wollen würde.
Du fährst so ein paar Kilometer in der Stadt immer und...
Genau, also die haben immer dann so eine elektrische Reichweite von 40 Kilometern ungefähr, die Teile. Und ansonsten ist es halt dann ein Benzinmotor, der zuschaltet. Und das Problem, was ich ja hätte, darum würde ich mir so ein Fahrzeug gerade nicht kaufen, ist keine Ladeinfrastruktur. Also ich würde halt keinen...
Huhn-Ei-Henne-Ei-Problem.
Genau, ich würde halt keinen Hybriden haben wollen wie du, weil ich will schon elektrisch fahren, so viel wie möglich. Und anscheinend machen diese Plug-in-Hybriden sogar was, die laden die Batterie auf, während der Benzinmotor auch läuft. Mhm. Also da geht wohl nicht die gesamte Energie ins Fahren, sondern es geht auch Energie in Laden.
Genau.
Und das finde ich dann ja total interessant. Das heißt, ich habe eine miese Ladeinfrastruktur hier, könnte dann aber, weiß ich nicht, bis zur nächsten Ladesäule oder wo auch immer ich hin muss, ein bisschen mit dem Benzinmotor fahren, da klemme ich das Ding an, dann habe ich wieder genug Elektrizität, um elektrisch zu fahren. Das ist schon ein interessantes Konzept. Das, so als Nachtrag zur letzten Sendung.
Ja, aber der Mini ist immer noch zu haben.
Ja, er ist ja nicht elektrisch.
Ich will den jetzt mal loswerden. Ganz kurz, kurz völlige Abschweifung, aber Stockfisch wird dort auf irgendwie riesen, also 440.000 Quadratmetern getrocknet, das Jahr über. Und ich habe jetzt endlich verstanden, was der Unterschied zwischen Stockfisch und Klippfisch ist.
Und das ist?
Der Stockfisch wird auf Stöcken getrocknet, deshalb heißt der Stockfisch.
Und der Klippfisch auf den Klippen. Der
Klippfisch wird auf den Klippen getrocknet, dann gesalzen und dadurch haltbar gemacht.
Ah, und das heißt, der ist nicht ganz so trocken.
Der ist auch trocken, aber ein bisschen kompakter, ein bisschen härter.
Ja.
Und um das dann quasi wieder in zum Beispiel in das portugiesische Nationalgericht Bacalhau umzuwandeln, da wird es zu unter anderem hin exportiert.
Mhm. Ach was, die exportieren ihren Trockenfisch nach Portugal und die machen da Bacalhau draus. Ach ja.
Ja, genau. Und du kriegst auch auf Lofoten überall Bacalhau. Das ist da auch so.
Ich habe auch noch eine Dose Bacalhau hier. Da fällt mir gerade ein.
Hm. Und was die machen, ist dieser Fisch wird da quasi gewässert, also wieder
rehydriert.
Und Stockfisch irgendwie so 1-2 Tage und Klippfisch ein bisschen länger, damit das Salz da rausgeht.
Mhm.
Und hast du hinterher einen Fisch, der wie ein normaler Fisch daherkommt.
Ach so.
Das ist sagenhaft.
Das ist ja
das
witzig.
Zeug hält halt 10 Jahre.
Weißt das hätte ich jetzt auch nicht gedacht, ja. Na, ich habe also auf meinen Norwegen-Reisen haben wir halt auch immer, ich vermute, es war Stockfisch, also trockener Fisch, den dann aber auch so trocken gegessen, so als Snack.
Kann man auch
machen. Mit viel Butter schmeckt das sehr, sehr gut.
Echt?
Also wirklich so ein Klotz Butter auf dem Tisch, dann liegt da so dieser Fisch und dann reißt du dir da so ein Stückchen runter, weißt du, immer so von diesem hellen Fleisch, so fritsch, und hast dann halt so ein Stück Stoff, also fühlt sich ja dann als hättest du ein Stück Stoff in der Hand oder ein Stück Lappen.
Das ist Stockfisch,
ja. Und den ziehst du dann schön durch die Butter durch, so richtig schön einfetten und dann isst du den und dann schmeckt das auch ganz anders und es schmeckt sehr gut.
Cool.
Weil so in pur schmeckt das ja ein bisschen komisch.
Also ich habe das pur probiert und das hat mich dann echt nicht so umgehauen. Ja. Aber jetzt haben wir auch nichts davon mitgenommen. Wir haben aber ein bisschen Klippfisch mitgenommen, weil wir wollen unbedingt ein eigenes Bacalao kochen.
Aha. Mhm. Das wird nochmal gekocht? Ja, glaube ich, das wird nochmal gekocht.
Das wird, natürlich. Also du, das ist ein Eintopf, wo der Klippfisch halt dann mit reinkommt. Ist egal, hat ja.
Aber,
ich habe einen Reisebericht gemacht. Ich werfe mal einen Link über den Zaun, den kannst du mit reinnehmen. Und
genau.
Ich haben auf unserem Pärchen-Podcast Abzug FM haben wir eine kleine, ich glaube, normalerweise 10 Minuten, da waren es dann irgendwie 40 oder
naja,
so.
Naja, war halt eine lange Reise.
Nee, war cool.
Habt ihr fotografiert oder seid ihr wirklich einfach nur mal so auch mal Zeug zu Hause lassen?
Wir haben natürlich die Kameras dabei gehabt, klar. Also Moni, wie immer, sehr analog da unterwegs gewesen. Die hat ihr Beast mitgenommen. Das ist eine Pentax 6-7. Das ist eine dicke Spielreflexkamera, analoge. Also Format 6x7, Mittelformat.
Warum das Beast?
Wenn du die mal in der Hand hast, dann weißt du, warum. Das Ding ist halt ein Monster.
Okay.
Also, wenn du die...
Oh, es sieht groß, oh, das sieht groß aus auf den Fotos, die man so im Netz, uiuiui.
Wenn du die vor dein Gesicht tust, dann ist dein Kopf weg.
Ja.
Also, die ist schon ziemlich...
Das sieht spektakulär heftig aus, das Teil, ja.
Und dann gibt's die auch noch, also das hat jetzt...
Super, du darfst nicht, doch nicht sagen...
Da gibt's noch so einen Holzgriff dran.
Ja, genau, sowas sehe ich. Du darfst sie aber auch nicht The Beast nennen, sondern du musst sie The Beast nennen. Also es muss einfach knallen, wenn du das aussprichst. Das ist ja wirklich geil. Also
Moni hatte die auch im Mai auf der Spitzbergenreise dabei, auf dem Schiff.
Mhm.
Und da stand sie auf so einer Schiffskiste, so ein bisschen höher, um was zu sehen, und hatte die Kamera mit einem 400 mm Objektiv dran. 400 mm Objektiv ist quasi das, also das kannst du fast nicht tragen, so schwer ist das.
Ja.
Und dann hat sich das unten am Gurt hatte sich das irgendwie gelöst. Und dann dengelte diese Kamera aus ungefähr 2 Meter Höhe aufs Deck vom Schiff runter.
Ja.
Und hat dann eine Macke ins Deck vom Schiff gemacht. Ja, so viel zu dem Thema Das Biest.
Super.
Die hat allerdings dann dummerweise mitten auf der Reise tatsächlich den Geist rausgehaut.
Oh.
Also sie will nicht mehr transportieren. Jetzt ist Moni gerade dabei, einen erfahrenen Servicetechniker zu finden, um das... mal durchgucken zu lassen.
Das ist mittlerweile aber auch wirklich ein Thema, ne? Einen erfahrenen Servicetechniker, also überhaupt einen Laden finden, wo du deinen kaputten Fotoapparat hingeben kannst und sagen kannst, kannst du mir den reparieren? Also ja. Ich habe ja immer noch dieses Problem mit meiner Olympus Pen, mit der II, also dieser Halbformat Pen. Und irgendwie, also es gibt hier so 2 Läden in Berlin, wo man hin kann, und wenn du so hörst, wenn du so Bewertungen liest dieser Läden, denkst du halt auch, nö, da gehe ich lieber nicht hin.
Also Moni hat mal so Follower-Power, also online mal auf Twitter rumgefragt.
Ja.
Und da kamen diverse Tipps, parallel noch dazu gegoogelt, ein bisschen rumge-emailt, und jetzt ist wohl relativ klar, wo es hingeht mit der Kamera. Jetzt dauert das nur noch ein paar Wochen, weil der gerade Urlaub hat.
Und ist wahrscheinlich auch, bei der Kamera lohnt sich dann auch. Also meine Olympus hat halt 10 Euro gekostet, oder waren es 15 oder sowas. Und dafür, weißt du, ich meine, das sind ein guter Techniker, der kostet dann halt 80 Euro die Stunde. Und also die wahrscheinlich macht er das nicht in 10 Minuten.
Ja, also die Pentax 6-7 war tatsächlich noch bis in die späten 90er so ein richtig gutes Arbeitspferd für viele Fotografen, für viele Profis. Die war auch so unter Astrofotografen zum Beispiel beliebt, also die da die Sterne mit fotografiert haben.
Ich schaue gerade, sind auch immer noch sehr teuer, also 600
sind
Euro.
Noch sehr teuer, ja. Und sie hat, ich glaube, Moni hat dann mit einer ganzen Menge an Objektiven und Zubehör Mindestens 600 bis 800 Euro dafür gezahlt, wenn ich mich recht erinnere. Ja, ist ja auch wert. Also ist eine geile Kamera. Und dann hatte ich auf der analogen Seite dabei eine Mamiya 6,45. Mhm. Die schießt also 6,45, also 6 mal 4,5 Zentimeter. Das ist von den Seitenverhältnissen wie eine digitale Spiegelreflex, also 2 auf 3.
Ja, das wäre noch so das, was ich mir gerne noch zulegen würde. Aber die sind auch alle nicht billig in der Größe. Also da bist du halt auch irgendwie sofort 250, 300 Euro los mindestens. Und dafür fotografiere ich mit sowas dann doch nicht so viel, dass sich das lohnen würde.
Du hast Mittelformat noch nicht probiert, oder?
Ich habe ja Mittelformat, ne? Ich habe ja eine, abgesehen von der Agfa Klack.
Ach so, stimmt ja.
Ich habe eine Yashica Mat.
Ah, die DLR, zweieugig.
Genau. Und früher hatte ich, als ich noch klein war, eine Seagull. Das war halt auch so eine TLR. Nee, Mittelformat ist toll, absolut, ist wirklich absolut toll. Aber ich merke einfach, ich schaff's nicht, einfach mal einen ganzen Tag loszuziehen, zu fotografieren und all sowas. Das ist eher so, also ich bin eher jemand, der eine Kamera im Rucksack hat und dann gelegentlich mal rausholt, wenn er sowieso unterwegs ist. Also dafür lohnt es sich halt einfach nicht so viel Geld auf den Kopf zu hauen, habe ich festgestellt.
Ja, also bei uns ist es dann halt, also da Moni und ich beide sehr fotografisch unterwegs sind, ist das dann auch irgendwie, also da wartet dann niemand, bis man fertig ist, sondern das sind halt dann beide am Fotografieren, also ist ganz gut.
Stimmt, ja, wenn du dann sowieso, wenn du mit Nicht-Fotografen unterwegs bist, es gibt ja kaum was Asozialeres als Fotografen. Also es ist ja, du gehst mit irgendwem spazieren und bist Fotograf, das ist halt, das fuckt die Leute ja total ab. Wo ist er denn jetzt schon wieder? Boah, können wir mal weiter? Also, nee, Fotografen sind Assis.
Das hast du schön gesagt.
Ja, ist doch so, Mann.
Ja. Und die Mamiya habe ich dann der Moni weitergegeben für den Rest des Urlaubs, was sie gar nicht toll fand, weil das ist eine mit Schachtsucher. Muss also von oben reingucken.
Ja.
Und dann ist das Horizont gerade machen immer falsch rum.
Stimmt. Du bist immer so
dann, vor allem
blöd am Kippeln.
Läuft ständig so. Das Wasser aus.
Ja.
das war, aber also ein paar Mal fluchen habe ich sie hören, aber naja, sie konnte wenigstens weiter fotografieren, weil das war die einzige, war nicht die einzige Kamera, war aber die einzige handliche, weil sie hatte auch noch ihre Großformat dabei.
Aha.
Und ja, auch da haben wir noch ein bisschen fotografiert. Und ich habe dann parallel dazu noch eine digitale dabei gehabt.
Ich habe es geschafft übrigens, einen Film mit der Halbformat, mit der Parade endlich mal voll zu knipsen, mit der Agfa. Das ist ja eine solche Qual. Ja, ja, ein 36er Film. Ist eine 72. 72. Also man merkt ja dann, wenn so langsam der Film zu Ende geht, dann rollt er sich so ein bisschen schwerer ab. Das heißt, ich vermute mal, dass da noch maximal 2 Bilder drauf sind oder so. Und den hole ich jetzt dann auch noch raus irgendwann. Also heute Abend werde ich es nicht schaffen, aber die Woche. Und ich bin mal gespannt, hoffentlich entwickelt der diesmal. Also nicht, dass ich da wieder so ein Mist baue wie letztes Mal. Aber das ist so.
Dosen ordentlich spülen und dann
halt
irgendwie nicht vorfixieren. Also zuerst entwickeln und dann.
Vorfixieren ist auch gut. Ich habe das mal vorfixiert. Genau. Ja, und ich hatte dann, um überhaupt zu gucken, ob diese Kamera, um zu gucken, ob die überhaupt Bilder macht, man weiß es ja immer nicht so genau, ne? Fällt da Licht rein oder sonst wie, habe ich halt so ein XP2 genommen und einfach mal so ein bisschen wild fotografiert. Auch gar nicht so viel. Weil ich den XP2 jetzt auch keinen tollen Film mehr finde. Seit ich selber schwarz-weiß entwickeln kann, finde ich den XP2 halt sinnlos.
Das ist ein bisschen langweilig, oder?
Naja, das Tolle ist halt, dass du den zum Fotofix bringen kannst, aber ich bin da ja schwarz-weiß, bin ich mein eigener Fotofix mittlerweile. Mhm. Und hab da so ein paar Bilder fotografiert, hab den dann zum DM gebracht, als ich dann irgendwie 10 Tage später oder so was abholen wollte, war der DM weg. Hatte ich, glaube ich, erzählt.
Super.
Also, weil wir bauen um. Auf einmal war der DM wieder da, die Tage. Dann habe ich direkt mal Bilder abgeholt und dann stellt sich raus, das Ding macht wirklich Fotos. Also, das heißt, ich freue mich jetzt auch, dass da eventuell noch ein bisschen was rauskommt heute Abend. Und wie immer das Schöne, also gerade bei 72 Bildern, ich habe nicht die leiseste Ahnung, was da drauf sein könnte.
Na, das vergisst man dann.
Ja.
Wir haben ja hier tatsächlich so im Flur eine Vitrine mit ganz vielen Kameras und da werden auch alle mal irgendwie benutzt, aber dann machst du halt nicht immer gleich einen ganzen Film voll und dann entdeckst du teilweise ein Jahr später so einen halbvollen Film. Ja.
Herrlich.
Ist halt so.
Es ist ein schönes Hobby. Ich weiß gar nicht, wie es ist, wenn es der Beruf ist, ob es dann immer noch so viel Spaß macht. Ist es dein Beruf?
Ja und nein. Also es ist die. Ich verdiene mir ein Geld mit Fotografie, aber es ist.
Du bist ja kein Sache, Fotograf.
Die ich so machen würde. Ja. Also ich bin. Weißt du, bei Fotograf musst du immer so ein bisschen. Ich sehe da immer so den Unterschied des handwerklichen Fotografens, der halt lernt, wie man alles präzise technisch richtig macht.
Ja.
Und dann können die toll Repros machen und toll Porträts machen.
Stimmt, das ist nochmal ein ganz anderer Schnack.
Was weiß ich alles. Das ist eine andere Geschichte. Ich will das niemandem zu nahe treten. Das ist ein Ausbildungsberuf, der ist schon, also muss man sehr viel lernen. Da muss man sehr viel können. Aber der wird halt heute teilweise von so Leuten wie mir, die halt irgendwie autodidaktisch ankommen, halt von der Seite angegriffen.
Was ich jedenfalls, wo wir bei Gas sind, ne, also von wegen ist mir zu teuer, ich habe ja ein neues Gas-Objekt entdeckt.
Oh, was ist das?
Das ich mir auch nicht kaufen werde, weil das auch so, das ist die Olympus Pen F. Das ist eine Halbformat-Systemkamera von Olympus gewesen. Ein ganz tolles Teil. Also wirklich auch einfach sieht unglaublich elegant aus und hat auch kein Belichtungsmesser, wo du was falsch, der nicht mehr funktionieren könnte oder sowas. Aber da zahlst du für gut erhaltene Stücke 250 Euro und mehr. Und das,
ja, die Goldgräberzeit der ganz günstigen, die ist schon wieder so ein bisschen am Weggehen.
Ja, das merke ich auch so. Also ich scheine da auch irgendwie einfach nur eine glückliche Phase erwischt zu haben, als ich mir hier meinen ganzen Krempel, hier mal die Klappfalter und sowas gekauft habe. Die sind auf einmal sind die teurer. Jetzt nicht ja, viel.
Kauf dir Boxen, die kriegst du immer noch ganz günstig.
Ja, hab ich doch, ich habe eine Klack.
Man kann nie genug Boxen haben.
Es gehen ja nur sechs Bilder drauf.
Es gab allein in Deutschland, ich weiß nicht, also zigtausend Boxen, ganz viele unterschiedliche Modelle von den super simplen, die dann später auch ein bisschen wilder wurden mit Einschwenklinsen. Da konntest du für den Nahbereich noch so eine Nahlinse einschwenken und einen Gelbfilter, damit die Wolken rauskommen, damit der Himmel ein bisschen dunkler wird, der blaue und so Zeug. Also da hast du schon faszinierendes Zeug.
Ja. So, zurück auf die Lofoten.
Nö, aber wir haben trotzdem natürlich mehr Urlaub gemacht als fotografiert. Also das war jetzt nicht so, oh, morgens um fünf, wir müssen raus, Sonnenaufgang. Nee. Dafür haben wir dann abends dann ein paar Mal richtig schön Sonnenuntergang gehabt und der ist ja da in den hohen nördlichen Gefilden, dauert der ja. Also du guckst so an den Himmel und schätzt ungefähr ein, wie lang es noch dauert, wie viel Zeit du noch hast, so ein Sonnenuntergangsbild hinzubekommen. Ja. Und dann fährst du da irgendwo an eine schöne Klippe und stellst die Kamera auf und dann sitzt du noch eine Stunde rum und wartest, bis die Sonne langsam aber sicher nach unten geht.
Aber ja, eigentlich super. Macht das auch was aus der blauen Stunde?
Ja, blaue Stunde
ist also dauert dann, die dann
alles länger.
Ist natürlich ganz geil, weil dann kannst du noch ein bisschen rumüben und rumprobieren und so. Ne?
Nee, also wir haben die Kameras aufgestellt, wir haben uns einen schönen Fleck gesucht, wo dann die Sonne schön dahinter, hinter irgendwelchen Felsen im Meer untergehen kann. War echt toll und kannst dann probieren und nochmal probieren und noch ein zehnten Mal. Ja. Also mach mal hin, wir haben Hunger. Also so richtige Mengen an Bildern sind nicht bei rausgekommen, aber ein paar ganz hübsche.
Wohin fährt man, wenn man auf den Lofoten Urlaub macht?
Also der Ort, an dem wir angefangen haben, ist Svolva. Das ist also S-V-O-L-V und dann dieses
genau dieses
Spricht man aber Svolva. Und von dort aus dann Mietwagen und nach Süden, also nach links unten entlang. Du kannst dich auf den Lofoten nicht wirklich verfahren, weil es gibt so eine Hauptstraße, die quasi die ganzen Inselchen da verbindet.
Und die geht nicht mal rum, sondern du musst genau diese Straße auch wieder zurück, sehe ich hier gerade.
Die geht, also du kannst so abzweigen und dann hast du so einen Loop über so eine Insel und kommst auf der anderen Seite aber wieder bei der Straße raus.
Ja.
Also es ist alles sehr handlich, um komplett einmal von oben nach unten schnell durchzubrettern. Also was brettern, aber so schnell.
Das ist ja nur 90, glaube ich.
Ja, 80 glaube ich sogar. 80 nur. Bist du in ein paar Stunden bist du da unten an der Spitze. Aber es gibt halt unglaublich viele Ecken. Du kannst eigentlich überall aussteigen und findest was Schönes zum Fotografieren. diese kleinen Fischerhütten, also wie gesagt, die sind mittlerweile einfach sehr auf diese Fischerei und auf Tourismus gepolt. Mhm. Und da werden jetzt so diese alten Fischerhütten sind eben in den Jahren umgebaut worden zu Vermiethütten. Also du bist dann in so einer Hütte, hast du irgendwo eine Feuerstelle, eine kleine Küche, ein Bett und
ein Bad. Das
ist irgendwie ganz nett. Ein Bad. Und es ist ganz nett alles. Und Essen ist da toll. Teuer, aber toll. Ja. Also Norwegen ist einfach ein teures Land.
Es ist unfassbar teuer. Ja, das ist also das. Ich weiß ja, wir haben das ist 10 Jahre her. Ja. Da sind wir zum Nordkap gefahren. Also zum größten Beschiss Europas. Warum? Warst du da mal?
Nee.
Genau. Nee, wieso ist der Nordkap? Da muss man doch mal hin. So, also Freundin von mir ist nach Nordnorwegen ausgewandert. Ne? Ich habe die ein paar Jahre besucht, immer mal wieder. Und irgendwann war ich da und habe gesagt, wir müssen doch mal zum Nordkap. Ey. Die wohnt halt auch so 100 Kilometer südlich vom Nordkap nur. Wir müssen ja mal zum Nordkap irgendwann. Dann hat sie gesagt, nee, komm, ey, Nordkap ist scheiße. Nordkap ist halt nepp. Ja, ist halt, da willst du nicht. Ja, doch, Nordkap. Meinte sie, okay, dann zahlst du. Hab ich gedacht, okay. Auto vollgetankt und so. Und dann sind wir losgefahren. Genau. Und dann sind wir losgefahren und haben erstmal was gegessen und zwar an so einer, ja, so erweiterte Frittenbude, ne? Also Imbiss mit so, ja, so diesen, wie heißen die, Monoblockstühlen draußen. Also jetzt nichts Ordentliches, ne? Mhm. Jeder ein Cheeseburger mit Fritten und eine Cola. 30 Euro. 30 Euro. Ja, dann fährst du so und fährst und fährst und fährst. Das habe ich auch schon 100 Mal erzählt, die Geschichte. Kommst du durch so einen Tunnel? Total langer Tunnel, gefühlt 10 Kilometer langer Tunnel, also durch den Berg. Gehst runter, dann wieder rauf und kommst da aus dem Tunnel raus, steht da ein Mauthäuschen. Denkst du, hä, was soll das denn? Dann zahlst du für die Tunnelbenutzung, zahlst, wenn du rausfährst. Aber du könntest auch sofort wenden und wieder zurückfahren. So, dann sagt er so, hier, ja, ein Auto, zwei Erwachsene, keine Ahnung mehr, was es gekostet hat, für 28 Euro oder so. Dann fährst halt weiter, dann kommst du ans Nordkap, steht dann irgendwann ein Mauthäuschen. Naja, zwei Personen, 20 Euro oder so, ich weiß es echt nicht mehr. Es war alles völlig absurd. Stellst das Auto ab, dann war es bewölkt, als wir da waren, guckst halt aufs Meer. Da ist dann so ein komisches Monument, also so eine Weltkugel aus so einem Stahlgerüst und ein Museum. Und dann läufst du durchs Museum, kannst dir halt so ein bisschen alte Felle angucken und Speerspitzen und sowas. Und dann in so einer typischen Museumskantine, die viele Leute durchschleust, kannst du dann auch noch irgendwie teures Essen und teure Getränke holen.
Dann hast du wahrscheinlich die ganze scheiß Wetter da oben.
Also das Wetter war kacke. Also es gibt auch gutes Wetter. Dann, ne? Dann stehst du da so rum. Irgendwann sagte Denise, übrigens, dann hat sich vor ein paar Jahren rausgestellt, das hier ist gar nicht das Nordkap.
Es gibt noch ein anderes.
Das Nordkap ist eigentlich da drüben, diese Landzunge. Die ist nämlich weiter nördlich. Die haben sich damals vertan, aber jetzt steht hier schon alles. Und darum bleibt das jetzt auch hier und keiner gibt's zu. Ja, und dann sind wir da irgendwie eine halbe Stunde oder Stunde dann noch so rumgelungert und sind dann wieder zurückgefahren. Dann kam wieder an diesem Tunnel das Mauthäuschen und ich hole so die Quittung raus von der Einfahrt und will denen die zeigen, damit wir wieder durchkommen. Sagt er, nee, ein Auto, zwei Erwachsene, 28 Euro.
Zum Ausfahren.
Damit du überhaupt wieder nach Hause kommst. Ja, das also ja, dann irgendwie Spritverfahren, das ist völlig absurd und das war halt echt super unspektakulär. Jetzt habe ich natürlich mein Leben lang eine Geschichte zu erzählen und das war es wiederum wert. Ist, ne?
Doch, eben. Du bist natürlich, wenn du in Norwegen bist, verdienst natürlich dann halt auch mehr. Ja. Ne? Das ist so ein wird halt dann gleich wieder verbraten.
Ja, die haben halt kaufkraftmäßig, sagte meine Freundin da oben, wäre das im Grunde, das ist wie Deutschland. Also kriegst halt für, ne, du musst halt, wenn du irgendwas kaufen willst, du eine Stunde Arbeit ist halt genauso viel wie hier eine Stunde Arbeit. Außer Autos, Autos sind teuer. Die haben so viel Luxussteuer auf Autos, was ich eine total gute Idee finde. Die haben so viel Luxussteuer auf Autos, die hat sich damals einen 4 Jahre alten Volvo gekauft. Der hat in Norwegen genauso viel gekostet wie das Neufahrzeug in Deutschland.
Ja, super.
Ja.
Ich habe auf dem Hinflug saß ich neben einem, der aus Rumänien kommt und der nach Nordnorwegen für 3-4 Monate zum Arbeiten geht.
Ja.
Auf dem Bau. Also so Mädchen für alles, Zimmermann, Maurer, alles, was man so braucht. Der meint, der macht da 5.000 im Monat.
Ja.
Und
wenn du es schaffst.
Und kommt als reicher Mann zurück.
Genau, wenn du es schaffst, die da nicht auszugeben, ist das super.
Das hat er wohl schon mal gemacht und das kriegt er irgendwie hin. Also der lebt wahrscheinlich dann nur von, keine Ahnung, Stockfisch.
Genau. Oder du, Konserven, die ja aus Rumänien. Nee, wo kann man her?
Nee, der ist mit Flieger gekommen. Also. Da kannst du nicht viel Konserven mitnehmen.
Oh, na ja, nee, kannst du auch 20 Kilo Bockwurst.
Aber der wird wahrscheinlich dann halt 4 Monate nur Müll essen.
Ja. Ja, kann man ja mal bringen. Dafür hast du dann hinterher, kannst du ein Jahr lang in deiner Heimat davon leben oder sowas. Ne?
Genau.
Ganz genau. Das ist eigentlich dann schon ein ganz cooler Deal. Gab's ja früher auch das, ich weiß noch, früher gab's auch immer noch die Option, auf einer Ölplattform zu arbeiten. Die waren dann ja auch da irgendwie 3 Monate am Stück oder so und haben da auch so absurd viel verdient, dass sie halt den Rest des Jahres nicht arbeiten mussten.
Wenn sie es gesund überlebt haben.
Ja.
Und das ist natürlich Schmerzensgeld da oben.
Ja, klar.
Gefahrenzulage und alles. Naja, also das war es auf jeden Fall. Viel Bilder, wie gesagt, nicht gemacht, aber die paar, die ich gemacht habe, finde ich ganz gut.
Kann man die sehen schon irgendwo? Hast du schon
Urlaub? Nee, sehen noch nicht.
Alles klar.
Die werden dann auf den üblichen Kanälen verklopft.
Ja.
Ja. Fotografie.
Fotografie. Ich habe gar nichts erlebt fotografisch, außer dass dieser Film voll geworden ist. Oh, das neue iPhone ist da und macht jetzt Tiefenanalyse, ne?
Das habe ich ja vorausgesagt.
Ja?
Glaube ich
ja?
Hier in der Sendung.
Ich glaube also, auch, ja.
Dass die dann natürlich durch die Tiefeninformationen wissen, wo der Hintergrund ist und wo du bist,
genau.
Und den dann ersetzen können.
Hast du das gesehen, diese Lichteffekte, die die damit hinkriegen? Also
ja, die wissen natürlich jetzt dann die Geometrie des Gesichtes und können dann da künstliche Lichteffekte reinrechnen, also Lichtrichtungen reinrechnen und eben auch den Hintergrund einfach in Schwarz tauchen.
Schon cool, das, ja.
So dieser Bühneneffekt. Was mich so ein bisschen enttäuscht hat, ist, dass das nur in die eine Richtung geht. Also der 3D-Sensor ist halt nur Richtung Selfie-Kamera und nicht Richtung andere.
Welcher 3D-Sensor?
Also die brauchen ja, um die Tiefe zu sehen, einen 3D-Sensor, also einen Tiefensensor.
Ja.
Und der zeigt nur auf dich, der zeigt nicht in die andere Richtung.
Ich dachte, der zeigt vorne raus, also.
Nö, der zeigt zu dir. Der muss ja dein Gesicht erkennen, um diese Unlock-Geschichte zu machen.
Ach so, das, den meinst du. Ach so, ja. Nee, ja. Ich dachte, du meinst jetzt diese Fotoversion. Also
Die andere Kamera macht das auch, aber macht es anders. Also die erkennt natürlich auch Tiefe und kann auch diese Effekte machen.
Ja.
Aber macht das nicht mit dem speziellen 3D-Sensor, sondern macht das über 2 Kameras, also
genau.
Eine leicht versetzte Optik und dann rechnen die per Fotogrammetrie quasi die Tiefe aus.
Ja.
Aber das ist halt nicht so präzise und so gut wie so ein spezieller 3D-Sensor. Eigentlich waren alle davon ausgegangen, oder viele, dass in beide
Richtungen
so ein echter 3D-Sensor.
Ja, das ist dann iPhone 8S, das wird es dann in beide Richtungen haben.
Das nächste Modell müssen sie auch noch irgendwie verkauft kriegen.
Was zunehmend schwierig wird, habe ich gestern schon gesagt, vorhin auch in NSFW schon, ich habe festgestellt, was ich ein ganz verblüffendes Gefühl finde, das iPhone ist für meine Bedürfnisse ausentwickelt. Also es ist jetzt, wahrscheinlich ist es jetzt total toll, was da jetzt alles drin ist, aber nichts von dem, was da drin ist, ist wirklich was ich brauche oder was ich vermisst hätte, wo ich sagen würde, boah, geil, deswegen, nee, das war's nicht. Also das war schon die letzten Generationen, das war nochmal so, dass ich gedacht habe, ah, schön, es ist was größer, es ist was flacher, blablabla. Also ich habe immer was gefunden, was ein guter Grund war, mir ein neues Gerät zu kaufen. Das ist jetzt schwierig. Es ist tatsächlich schwierig. Also ich wüsste nicht, warum ich mir ein neues iPhone kaufen sollte, außer diese Doppelkamera hinten dran am iPhone 8 Plus, weil was mich ein halbes Jahr, nachdem ich meinen 6S gekauft habe, geärgert hat, ist, dass ich mir kein 6S Plus geholt habe. Ich hätte gerne eine größere Maschine. Mhm. Aber dafür jetzt nochmal ein Tausender hinlegen, ich weiß ja nicht.
Also ich habe viel Geld. Nach wie vor mein 6S und das ist jetzt erstmal noch gut.
Ja.
Und ich guck mal, also im nächsten halben Jahr mache ich da erstmal gar nichts.
Nee, ich wüsste auch nicht warum. Also, ja.
Nun ja. Ich habe ein paar Kuriositäten mitgebracht.
Cool, Chris Kuriositätenkammer. Das ist
gemischte Kuriositätenkammer. Wir brauchen
unbedingt. Genau. Und den moderieren wir dann an. So, jetzt ist es Zeit für Chris Kuriositätenkabinett. Klick, Chris Kuriositätenkabinett.
Genau.
So eine der Seuchen, die ich in Podcasts oft höre. Jingles anmoderieren.
Ich kenne das.
Furchtbar,
ey. Überhaupt alles anmoderieren. Hast du schon mal was von einer sogenannten Shirley Card gehört?
Shirley Card? Nee.
Die Shirley Card ist eine Testkarte, die auf der so Farbtafeln drauf sind, aber auch ein Bild einer Frau.
Die heißt Shirley.
Das, Und das hat man, also angeblich hieß die erste Shirley und danach alle folgenden wurden halt einfach auch als Shirley bezeichnet. Also die Shirley Card gibt's auch heute noch. Das sind eben so Testkarten, wo dann so Farbechtheit getestet wird und auch Hauttöne getestet werden.
Ja.
Und bis in die 90er Jahre waren die, und das ist natürlich wieder eine amerikanische Geschichte und Kodak hat da ganz viel mit zu tun und so weiter. Und bis in die 90er Jahre, die 1990er, waren das immer weiße Frauen.
Ja, stimmt, ich sehe es gerade hier.
Das ist ein echtes Problem gewesen, und zwar für Leute mit dunkler Hautfarbe.
Ja klar, weil also, du skalierst alles auf weiße Hautfarbe. Ja.
Kodachrom zum Beispiel hat super mit weißen Hauttönen funktioniert, aber gar nicht so gut für Schwarze.
Ja.
Und das liegt dann eben am Dynamikumfang des Films, aber natürlich auch daran, dass der eben für Weiße entwickelt wurde, ja. Also einfach optimiert wurde. Da war einfach kein Schwerpunkt auf schwarzen Hauttönen.
Ja klar, weil waren ja Menschen zweiter Klasse, da braucht man sich ja nicht drum kümmern. Ja.
Interessanterweise gab es dann, also das ist eine interessante Geschichte, interessanterweise gab es dann eine Besserung, ein bisschen, und zwar so ging das in den 70er Jahren los.
Ja.
Aber nicht aus jetzt irgendwie hier Menschenrechtsgründen oder sonst was, sondern das waren Möbelhersteller, die ihre unterschiedlichen dunklen Hölzer nicht richtig gesehen haben auf den Bildern.
Ach Gott, ist das peinlich.
Und Schokoladenhersteller, wo man dann einfach Gott. Die schwarze von der Milchschokolade nicht richtig unterscheiden konnte auf den Bildern. Und das ging dann erst so in den 90ern, wurden dann tatsächlich, also da wurden dann die Filme langsam adaptiert und im Bereich Fernsehen wurden dann so ab den 90ern endlich auch Kamerasysteme gebaut, die dann optimiert waren für auch dunkle Hauttöne.
Ja.
Also die hatten dann teilweise echt mehrere unterschiedliche Prozessoren für, die konnte man dann umschalten zwischen hell und dunkel quasi. Und die wurden dann natürlich bevorzugt verwendet von ja so Leuten wie Oprah Winfrey und anderen Schwarzen, die ja. im Fernsehen waren. Und erst später oder naja, was ist das später, also Mitte der 90er war es ja dann schon fast der Peak des Films, da ging es dann wieder bergab, aber so Kodak Goldmax zum Beispiel ist einer der Filme, die dann tatsächlich ganz offensiv damit geworben haben, im amerikanischen Fernsehen in Werbung mit Schwarzen, mit dunklen Hauttönen, mit
weil das wahrscheinlich auch auf einmal dann irgendwann ein Markt wurde, ne? Und die Schwarzen auch immer genug Geld verdient haben, so dass man sie nicht mehr ignorieren konnte.
Ich weiß auch nicht. Also ich fand es auf jeden Fall ganz interessant. Da gibt's ein interessantes Video dazu. Das können wir da mal verlinken. Das ist von Vox mit dem Titel "Color Film was built for white people". Und das ist ein kurzes Video, aber sehr, sehr interessant, also sehr aufschlussreich.
Was ich auch gefunden habe zum Thema ist jetzt gerade so spontan einen kleinen Beitrag auf NPR, einen 6,5 Minuten Beitrag. Mhm. Verlinke ich auch mal. Ja, ja, ja.
Das schön. Thema ist jetzt in den letzten Wochen immer wieder mal hochgekommen. Das kommt immer wieder mal, das Thema. Und ich finde es interessant. Hat, wie gesagt, auch technische Gründe natürlich.
Warum ist es hochgekommen? Weiß man das?
Das bin mir nicht sicher. Weiß ich jetzt keinen Zusammenhang, aber
Ups.
fand es auf jeden Fall sehr, sehr spannend.
Color film was built for white people. Ja. Hm.
Ja, dann wollte ich dir ein paar ganz grausame Bilder zeigen.
Zigarettenschachtel.
Ein paar ganz grausame Bilder. Und zwar war doch jetzt irgendwann vor ein paar Wochen die große Solar Eclipse in den USA und ja. alle haben sie um sich geworfen mit Bildern und die ist ja so, also eine Sonnenfinsternis, die einmal so diagonal quer durch die Vereinigten Staaten gezogen ist. Mhm. Und die Firma Lens Rentals, mal wieder, die nicht nur großer Verleiher von Equipment sind, sondern auch toll bloggen, haben eben selbiges getan. Nämlich, nachdem sie dann viele der Sachen zurückbekommen haben. Und da haben sie einige Beispiele in diesem Beitrag über geschmolzene Blendenlamellen,
was?
Löcher in Verschlüssen, Sensoren mit eingebrannten Sonnenflecken, Spiegelkanten angeschmort.
Das geht?
Ich wusste nicht, dass das geht. Es scheint aber tatsächlich, also ich hab ja in meinem Leben jetzt, was weiß ich, wie viele hunderttausende Bilder gemacht, auf denen irgendwie die Sonne drauf ist.
Die das hatten
ist
alle also lange Brennweiten, ne?
Nie ein Problem, aber die Leute haben alle lange Brennweiten gehabt, haben eben auf die Sonne fokussiert, also direkt auf die Sonne fokussiert und das dann nicht nur Sekunden, sondern eben eine Stunde oder so. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass da entsprechende Energien halt in der Kamera sind.
Krass, ey, wie das aussieht. Also geschmolzene Blendenlamellen, unglaublich.
Geil, oder? Oder geschmolzene Verschlusslamellen.
Ja, auch genau, ne, vor allen Dingen so ein Loch in die, also ein praktisch ein Loch in die Verschlusslamellen gebrannt in Form der Sonne. Also es ist rund, Wahnsinn.
Ja. Tja.
Das wird ja immer krasser, je weiter man runterscrollt.
Scroll mal so ungefähr auf die Hälfte, das ist der Hammer.
Ja, du meinst diese völlig zerschroteten Blendenlamellen da unten, ne? Mhm. Wahnsinn. Das sieht wirklich aus, als hätte einer mit einem Hammer reingeschlagen.
Oder mit einem Bunsenbrenner.
Ja, genau. Irgendwie. Krass.
Also nochmal, schaut euch das ruhig an, aber bitte jetzt nicht die Sonne vermeiden in Bildern. Also ich habe tatsächlich noch nie irgendwas zerstört durch die Sonne in Fotos. Das ist tatsächlich eine Geschichte, da musst du schon mit quasi brachialer Sonnenfinsternisgewalt irgendwie lange drauf.
Irre Sache. Passiert.
Ja.
Ja.
Ja, und das Dritte, was ich noch...
Ich wollte gerade sagen, du hast doch drei Kuriositäten. Warte mal noch was.
Genau, die dritte Kuriosität ist, naja, so kurios ist es nicht und es ist auch schon wieder ein paar Wochen her, aber hast du mitbekommen, dass Canon drei neue Tilt-Shift-Objektive angekündigt hat? Das ist jetzt wirklich nicht von sehr viel Interesse, weil so ein Tilt-Shift-Objektiv ist mit irgendwie 2200 Euro mal eher so aus in dem Bereich, wo die meisten sich das nicht leisten können oder wollen. Ich finde es aber total interessant, weil bisher war Canon schon der Hersteller, der mit drei Objektiven in drei verschiedenen Brennweiten da ein relativ umfassendes Angebot hatte. Mhm. Und die haben jetzt einfach mal eins rausgenommen, aber drei dazu. Also die haben jetzt fünf Festbrennweiten mit Tilt-Shift-Mechanik. Was absolute Nische ist.
Ich wollte gerade sagen, lohnt sich das denn überhaupt?
Naja, das Ding ist, der Anwendungsbereich. Was machst du mit den Dingern?
Ja.
Das eine ist eben, also Tilt und Shift sind zwei unterschiedliche Funktionen. Das Tilt ist das Kippen des Objektivs. Ja. Damit kippst du die Schärfeebene. Also die ist ja normalerweise parallel zur Kamera. Und die kippst du jetzt einfach mal so im Raum, rechts, links, vorne, hinten und so. Kannst also damit Sachen scharf kriegen, die du normalerweise nicht gemeinsam scharf kriegen könntest. Also was nahe ist, was fern ist zum Beispiel. Mhm. Oder kannst du auch die Schärfe entlang einer Ebene ausrichten. Das heißt, bei einer Landschaftsfotografie zum Beispiel entlang des Bodens. Und dann hast du bei relativ weit offener Blende plötzlich Schärfe von vorne nach hinten.
Aber wie viele Landschaftsfotografen gibt es, die sich so ein Ding zu Hause hinstellen?
Das ist, wenn das jemand wirklich macht, also wenn wirklich jemand viel Landschaftsfotografie macht, wird der sich so ein Ding kaufen. Architekturfotografen genauso. Aha. Weil das zweite Thema ist das Shift. Und das ist das parallel Verschieben der Optik. Mhm. Und was du damit tun kannst, ist, du kannst zum Beispiel ein Hochhaus, was du nicht ohne Kippen der Kamera draufkriegen würdest normalerweise, kannst du jetzt ohne Kippen der Kamera draufkriegen. Und damit bleiben die Linien parallel. Dann laufen die oben nicht so komisch zusammen, sondern du hast eben, also du kannst solche Perspektiven, solche kippenden Perspektiven damit korrigieren. Mhm. Und das ist besonders dann wichtig, wenn du im Weitwinkelbereich bist. Also 17 Millimeter.
Was du ja bist, wenn du in der Stadt rumfotografierst, ja.
In der Regel ja. Oder auch als Architekturfotograf hast du in der Regel solche Objektive.
Und, aber ist das nicht was, das ich mit Software lösen kann? Brauche ich da eine Hardware-Lösung dafür?
Das kannst du nicht mit Software lösen.
Okay.
Also du kannst die
Perspektive. Also Tilt nicht,
kannst du,
aber Shift?
Shift kannst du mit Software insofern lösen, dass du natürlich das hinterher gerade richten kannst. Das macht dir Lightroom im besten Fall mit einem Klick.
Ja.
Du verlierst allerdings ein bisschen Bild. Also durch das Kippen fällt einfach Teil des Bildes weg.
Aha.
Und den den du nicht verlierst, wenn du das von vornherein mit einer entsprechenden Optik machst.
Mhm.
Das heißt, du hast viel mehr dieses What you see is what you get, wo du hinterher...
Aber dafür ein paar tausend Euro?
Ja. Also von der Arbeit her, kannst allerdings auch Dinge tun, die du softwaretechnisch nicht tun kannst. Du kannst dich zum Beispiel... Also ein Klassiker wäre zum Beispiel Innenarchitekturfotografie. Mhm. Da ist ein Spiegel und du willst aber nicht in dem Spiegel auftauchen, willst aber trotzdem ein Bild machen, das so aussieht, als ob du direkt vorm Spiegel stehst. Und jetzt kannst du dich quasi seitlich vom Spiegel positionieren, kannst das Bild wieder seitlich verschieben und dann hast du hinterher ein Foto, das so aussieht, als ob du unsichtbar bist. Und da musst du eben dann plötzlich nichts mehr mit Photoshop und Co. machen. Oder eine Brücke fotografieren, so als ob du mitten auf dem Fluss auf dem Schiff wärst.
Ja.
Also frontal, und das kannst du aber vom Ufer aus machen mit so einer Shift-Optik. Also du kriegst da schon so Sachen hin, die kannst du auch dann in Software nicht wirklich machen. Ja. Und dieses in der Kamera es schon hinbekommen ist sexy. Also da
klar, aber musst du, kostet doch sexy Kohle, ne?
Machst, klar, wenn du das ist meistens für Profis gedacht. Was sie jetzt hier tun, also den Tilt, den kriegst du halt mit Software schlecht hin. Zum Beispiel mit den längeren Brennweiten. Also da gibt's jetzt zum Beispiel einen 135er.
Mhm.
Dieses 135er ist, oder sagen wir mal, alle, die sie jetzt angekündigt haben, 50er, 90er und 135er, haben alle noch eine Makrofunktion. Das heißt, die sind alle gerechnet für kurze Abstände. Damit hast du plötzlich einen Sack ordentliche Makroobjektive mit Tilt. Und das ist interessant, weil du kennst das mit der absolut geringen Schärfentiefe beim Makrofotografieren. Jo. Ne, Käferaufnahmen, wo du dann ganz wenig Schärfe hast. Und das löst heute der Makrofotograf gerne mal mit so einem Fokus-Stacking. Das heißt, er macht einfach in verschiedenen Schärfenscheiben quasi, macht er mehrere Bilder und rechnet die dann softwaremäßig zu einem Bild zusammen mit mehr Schärfentiefe.
Mhm.
Und du kannst jetzt aber durch den Tilt quasi sagen, okay, mir ist diese Ebene hier wichtig, die geht diagonal durchs Bild, also stelle ich dir einfach im Objektiv ein.
Mhm.
Und das kannst du natürlich jetzt auch machen mit was sich bewegt, weil beim Fokus-Stacking brauchst du was sich nicht bewegt. Ja, das ist also durch das Stacking mehrere Bilder, kannst du also zum Beispiel damit keine lebendigen Käferchen fotografieren. Ja. Weil
die rennen dir dann weg. Genau.
Also es hat schon was Interessantes, auch so das 135er, obwohl es ein Makro ist, ist es auch für Porträtfotografie klasse geeignet. Und jetzt kannst du sowas machen wie, ich möchte mit weit offener Blende fotografieren, will aber, dass beide Augen des Models scharf sind.
Mhm.
Die steht so diagonal zu mir, also kann ich jetzt die Schärfenebene entsprechend kippen, dass die da durchgeht durch beide Augen. Also Anwendungsbereiche hat das Ding, aber es ist schon hochspezialisiert. Ich finde es nur bemerkenswert, dass heute in der Zeit, wo... Also Apple wieder, ne? Apple ist der größte Kamerahersteller der Welt. Die, ja, sind sie.
Ja.
Und nehmen den Firmen seit Jahren die Butter vom Brot, was den Kompaktkamerabereich angeht.
Mhm.
Also die es gibt heute keinen Grund mehr, sich irgendwie eine kompakte Digitale hinzustellen, wenn man ein iPhone in der Tasche hat.
Ja.
Und es gibt heute auch weniger Gründe, sich eine spiegellose oder eine Spiegelreflex hinzustellen, weil das iPhone 7 Plus mit dem Porträtmodus den Hintergrund auch unscharf kriegt.
Ja.
Das ist nicht so gut, aber das ist...
Ja, aber es ist jetzt auch nicht jeder so... Genau, es ist jetzt auch nicht jeder so irgendwie... Ich sag mal, bei dir ist das nochmal was anderes, aber bei mir, ich bin ja einfacher Konsument. Für mich würde sowas wahrscheinlich auch völlig ausreichen. Ich habe halt nur Spaß an der anderen Gerätschaft dann auch noch.
Genau.
Aber jeder, der das sowieso nicht hat, wäre doch bescheuert. Und vor allen Dingen, wenn du das, so eine Opportunitätskostenrechnung machst und sagst, naja, in meinem iPhone, das ich jetzt für 900 Euro kaufe, da ist aber auch eine Kompaktkamera drin, die ansonsten 250 kosten würde, ja, dann ist auch das iPhone nicht mehr so teuer.
Das ist so. Und
ein Rät.
Genau, rätst du nur ein, du willst doch nur das. Das gibt's doch so. aber ich finde es interessant, dass genau in solchen Zeiten, wo die tatsächlich an dem Segment einfach nichts mehr wirklich verdienen, jetzt sagen, okay, dann gehen wir jetzt nochmal und machen den hochspezialisierten Bereich weiter auf.
Vielleicht,
weil ist vielleicht ein guter Move, ich weiß es nicht.
Vielleicht weil das so ist wie überall, also es ist überall da, wo die industrielle Fertigung umfangreicher wird, werden die Nischen auch wieder größer, die sie hinterlässt. Das vielleicht ist das ein sein, ähnlicher ja. Effekt, also dass einfach so viele Leute jetzt aus irgendeinem Grund nachgekommen sind, die sagen, wir brauchen aber Tilt-Shift-Objektive und zwar in großer Zahl. Wer weiß.
Und wenn alle
sind ja auch immer so Moden.
Dann geh du nach rechts. Ne?
Und es sind natürlich auch immer so Moden. Ne? Also auf einmal war Tilt-Shift als dann gab es ja diese Werbespots immer, die dann mit Tilt-Shift gedreht wurden.
Naja, das ist dieser Tilt-Shift-Miniatureffekt. Der ist ausgelutscht ohne Ende. Den brauchen wir gar nicht mehr erwähnen. Also den kriegst du auch digital irgendwie noch hingefaked. Also nee, dafür braucht man die Dinger nicht wirklich. Aber naja, gut. Also ich finde es auf jeden Fall bemerkenswert.
Ja.
Fand es sehr, sehr interessant, dass die das tun.
Das klingt sogar für mich bemerkenswert, ja.
Tja. Gut, wir
haben Fragen. Haben
Fragen.
Eure Fragen klickt einfach im Posting zu dieser Sendung auf vrint.de, findet ihr einen Link, der führt zu dem Fragenformular, wo ihr eure Fragen an den Fotoexperten Chris Marquardt und an den Laien Holger Klein einsenden könnt. Wir bemühen uns dann um Beantwortung. Darunter findet ihr dann auch noch den Link für die Bilderschau. Da reden wir dann über eure Bilder, damit wir nicht über unsere reden müssen.
Trotzdem mal für die Lesefaulen, tfttf.com/vrintfragen.
tfttf.com. Immer wenn ich das mal händisch eingebe, ich schaffe das nie. Das ist ein bisschen wie Massachusetts schreiben.
Mississippi.
Genau, oder Mississippi. Die Fragen. Das eine ist ein Kommentar, der keine Frage ist.
Ist aber trotzdem es wert, ihn kurz
okay, wenn du meinst. Hendrik schreibt, hallo, habe eben ein Foto abweichend von meinem eigentlichen Schwerpunkt der Tierfotografie eingereicht und hätte gerne noch einen kurzen Kommentar mitgegeben. Vielleicht baut ihr da ja noch ein Kommentarfeld ein. Klar, ich könnte den Kommentar jetzt auch hier reinsetzen, aber ich glaube, ich lasse mich doch lieber mal überraschen, ob es das unkommentierte Foto in die Sendung schafft und welche Rückmeldungen ihr mir geben könnt.
Also ob das Foto es in die Sendung geschafft hat, weiß ich nicht genau,
ich auch nicht. Weil
es dann doch relativ viele sind. Aber wir wollen ganz bewusst kein Kommentarfeld dazu tun zu den Fotos, die ihr abgebt für die Vrint-Bilderschau, sondern ich finde schon, dass ein Bild für sich selber sprechen muss.
Ja.
Deshalb, außerdem sollte es tatsächlich wichtig sein, dann kannst du immer noch zum Beispiel auf eine Plattform gehen wie Flickr und das dahin stellen und dort dann in die Beschreibung was schreiben.
Genau.
Vielleicht sehen wir es dann. Aber ich finde, das Bild sollte schon so unkommentiert zumindest irgendwas auslösen können. Das ist schon für mich so ein Kriterium bei Bildern.
Und jetzt noch eine echte Frage von Hendrik. Chris hat mal erwähnt, dass ihm im Urlaub gelegentlich etwas mehr Brennweite gefehlt hat. In solchen Fällen nehme ich gerne meine mein Canon EF1.4X3 mit. Der passt immer noch irgendwo in die Kameratasche. Beim Fotografieren steckt dann.
Das ist ein Extender.
Ein Extender, okay. Beim Fotografieren steckt dann zwischen der 7D Mark II und dem Canon 70-200 F4. Ich erkenne dabei weder einen Qualitätsverlust noch einen negativen Effekt auf den Autofokus. Einziges Problem, er passt bauartbedingt nur an ausgewählte Canon-Objektive. Frage: Wie sind eure persönlichen Erfahrungen, Empfehlungen beim Thema Extender? Original oder Dritthersteller? Qualitätsverlust oder sonstige Probleme? Ich habe sowas noch nie benutzt, kann ich nicht sagen.
Ich habe sowas benutzt, und zwar einen von Kenko, der ist also ein Dritthersteller. Auch der hat nicht auf alle gepasst, man muss also wirklich vorsichtig sein. Manchmal gibt es eben Objektive, die zum Beispiel hinten mehr rausragen und die dann da kollidieren quasi, also im wahrsten Sinne des Wortes kollidieren. Persönliche Erfahrung beim Thema Extender, ich würde sie auf jeden Fall testen. Das ist so mein Ding. Die Qualität, ja, also du verlierst wahrscheinlich ein bisschen Qualität, aber ich habe das nie als Problem gesehen bei dem Kenko. Ich habe jetzt aber auch nicht viel mit den Originalen von zum Beispiel Canon gearbeitet. Die sollen gut sein. Man verliert ein bisschen Licht, man verliert nicht viel Qualität, zumindest nicht so viel, dass es echt wehtun würde. Und deshalb, also probieren, testen und im Zweifelsfall wieder zurückgeben. Das wäre so meine Empfehlung an der Stelle.
Arne fragt, beziehungsweise fragt, ist auch schon lange her wieder, naja, wir sind dran. Arne fragt, Canon EOS 100D und 200D. Welches Modell sollte man kaufen? Reicht die 100 oder sollte man das aktuelle Modell kaufen?
Also ich habe die 100D ganz lange als Zweitkamera verwendet und finde sie klasse. Die 200D habe ich mir noch nicht mal richtig angeschaut. Das heißt, ich kann jetzt gar nicht sagen, was die mehr macht oder anders macht als die 100D.
Schwenkbares Display, Das ist schön.
Ah, okay. Okay.
Also sieht so aus, als wäre sie immer noch sehr klein. Macht einen etwas höheren Eindruck, aus, aber ist immer noch sehr klein. Schwenkbares Display, das finde ich schon mal gut. Mm-hmm. WLAN, mm-hmm. Sonst weiß ich nicht.
WLAN
24,2 Megapixel, APS-C.
Ja, ein paar mehr.
Aber Megapixel sind da, glaube ich, egal. Kostet bei Amazon gerade 640 Euro mit Kit-Objektiv.
Die 100D gibt's auch noch?
Die 100, nee, die gibt's nur noch in gebraucht für um die 300 irgendwas.
Dann ist es eine Frage des Geldes. Also die 200D kann mehr und ist wahrscheinlich...
Also Schwenkdisplay finde ich geil. Also Schwenkdisplay ist wirklich ein Gewinn. Aber ob das jetzt 200 Euro mehr wert ist, weiß ich nicht. Und WLAN ist auch geil, weil dann kannst du es halt direkt auf dein Telefon spielen und da weiterverarbeiten, wenn du unterwegs bist.
Ja, wobei ich so die Software, also Canon...
Ja,
schlimm. Netzwerksoftware, diese App dazu, die ist irgendwie... Also für Notfälle ja, aber...
Spaß macht das nicht, nee.
Nee, Spaß ist anders.
Ja.
Also es ist schön, es ist gut, aber es ist jetzt nicht so was ich... Also das nutze ich in Notfällen, aber nicht jetzt irgendwie. Hui, jetzt kann ich wieder 20 Bilder bearbeiten.
Ja.
So ist es dann nicht.
Ich gucke gerade mal in der Bucht bei Sofort kaufen für eine 100D. Gehäuse für 250, Set für 370, 380. Also hier ist eine EOS 100D mit EFS 18 bis 55 mm für 380 Euro inklusive Versand. Ich gucke gerade mal Zustand. Zustand neu. Also da würde ich mir eher eine 100D für 380 kaufen als eine 200D für 650. Ja.
Also das ist so auch ja, so mein Bauchgefühl an der Stelle.
Ja.
Lieber das Geld dann vielleicht noch in eine schöne Optik investieren.
Ja, absolut. Also so groß ist dann der Gewinn auch nicht, weil das Schwenkdisplay ist vor allen Dingen bei kompakteren Kameras schön.
Ja, und vor allem für einen Einstieg ist das, glaube ich,
keine
falsche Geschichte.
Ja. Ja, 100D, eindeutig. André fragt, hallo ihr Lieben, als alter Analogfotograf möchte ich von ein oder zwei Fachleuten wissen, hier gibt's nur einen, was ihr von der Praktika BX20S haltet. Ist mein Lieblingsapparat und ich überlege, sie wieder zu reparieren.
Also kenn die jetzt nicht persönlich, das ist ein Spiegelreflex, habe ich nachgeguckt, aber ich hatte die noch nicht in der Hand. Aber eins finde ich jetzt hier ganz wichtig und zwar sagst du, ist mein Lieblingsapparat. Das heißt, du hast diese Kamera, du kennst die, du magst die, du... also das heißt,
beantwortet die Frage in der Frage. Die
Frage ist beantwortet, ja natürlich musst du die reparieren, weil das wichtig ist für dich ist das Ding. Da hätte ich überhaupt, also da müsste ich nicht nachdenken, sondern ich finde es immer total wichtig, dass man mit Kameras, wenn man unterwegs ist mit Kameras, welche nimmt, die man kennt, die man mag. Das beeinflusst die Fotografie. Wenn ich da eine Kiste habe, also so wie Moni mit der Mamiya 645, die dann eher geflucht hat, weil es mit dem Schachtsucher nicht richtig klargekommen ist, die hat dann auch nicht mehr viel fotografiert, weil es halt genervt hat, das Ding. Und wenn du eine Kamera hast, die toll ist und die du kennst, dann ja, um Gottes Willen, natürlich.
Und wie wichtig das ist, das habe ich ja auch mehr oder weniger schmerzhaft dann auch lernen müssen auf meiner Odyssee durch die Kamerawelt, bis ich dann was gefunden habe. Und am Ende, was eigentlich der Witz ist, am Ende, das hatten wir letzte Sendung auch schon, war es dann die Olympus OMD 10, EM10, M2, diese ganzen, das geht mir auch so auf den Sack. Diese ganzen Typenbezeichnungen, habt ihr sie eigentlich nur alle? Ja? Und das ist einfach nur, weil die ständig neue Produktzyklen, neu verkaufen, geht mir total um Keks.
Ja.
Verdammt, so. Und war das die Kamera, mit der ich am schönsten, also mich am wohlsten gefühlt habe, so im Fotografieren, im Arbeiten. Warum habe ich eigentlich die verkauft? Weil die Fuji einen größeren Sensor hat, ganz so simpel ist es. Hendrik fragt, habt ihr schon von der Leit L16 gehört? Hast du schon mal von der Leit L16 gehört? Wenn ja, was haltet ihr von diesem
Meinung dazu?
Okay, wenn ja, was haltet ihr von dieser DSLR-Alternative? Infos und Beispielbilder auch aus Svalbard gibt's hier. Achso, ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass es wirklich vergleichbare Ergebnisse zu einer DSLR bringt. Ich lese das aber jetzt nicht alles vor, weil ich verstehe es sowieso nicht. Ja. Worum geht's hier?
Ich erkläre mal kurz, was die L16 ist. Die L16 ist eine Kamera. Die hat so Format, also sieht so ein bisschen aus wie so ein Smartphone, bisschen dicker, oder ein gutes Stück dicker, und hat vorne so eine Glasfläche und dahinter sind 16 Kameras.
Was?
Schau dich mal auf light.co.
Das ist ja, das sieht aus, als wäre es kaputt. Ja, aber
ja, das sind Kameras, die sind da auch so irgendwie quer drin und werden dann über Spiegel quasi hochgespiegelt und so. Das sind alles unterschiedliche Kameras mit natürlich etwas kleineren Sensoren, aber unterschiedlichen Brennweiten und Optiken. Und was die tun ist, die Kamera je nach Einstellung schießt mit unterschiedlichen Kombinationen dieser Linsen.
Ja.
Und es wird dann daraus auch noch Sachen werden dadurch noch gerechnet, zum Beispiel sowas wie Schärfentiefe und so weiter. Das kannst du tatsächlich ein Stück weit machen, wenn du wenn du mehrere Bilder aus unterschiedlichen Perspektiven hast. Das kennen wir jetzt zum Beispiel von Apple mit dem iPhone 7 Plus und jetzt dann auch mit dem 8 Plus, dass man auch aus zwei Bildern schon Tiefeninformationen entnehmen kann und damit dann auch Schärfentiefe rechnen kann. Die behaupten, dass sie Spiegelreflexqualität hätten in the palm of your hand, also das Ding, so klein ist sie allerdings nicht, wenn man sie sich anschaut, also sie ist schon kleiner als der Spiegelreflex, vor allem auch deutlich flacher.
Ich wollte gerade sagen, das ist sehr flach, das Ding, ja.
Aber das ist schon noch ein bisschen ein Ziegel, glaube ich. Dann haben sie noch so Detection für aus Versehen Finger vor der Kamera, das wird dann rausgerechnet und so weiter.
1500 Euro, huiuiui.
Das Ding ist vom Preispunkt nicht günstig, wobei du kriegst da natürlich
mehr, so ein Stück Hightech, ne?
Also, du kriegst ein Stück Hightech, ja. Du kriegst natürlich dann eben im Prinzip alle Brennweiten mit, ne? Also du musst dir keine Objektive dafür kaufen. Die Bilder, die hier in den Demo-Galerien sind, sehen schon nicht schlecht aus. Aber ich persönlich denke, das ist eine coole technische Spielerei. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich die brauche. Also ich krieg die Bilder, die ich da sehe, auch anders hin. Und
aber halt nicht mit dem iPhone. Es ist
immer
so,
wenn du was Neues bringst, dann man sagt immer, das muss dann irgendwie in irgendeinem Punkt mindestens mal 10-mal so gut sein wie das vorherige, damit es irgendwie sich durchsetzt. Und das ist jetzt bei mir nicht so ganz das Gefühl an der Stelle.
Das ist eine Kamera, also ist halt teuer, aber das wäre so ein Ding für mich zum Beispiel. Die hast du halt immer dabei, holst sie gelegentlich raus und hast dann aber das Vielseitigste, was du in so einer kompakten Bauform überhaupt nur bekommen kannst. Das wäre nicht schön, aber 1500 Euro ist eine Ansage, also wirklich.
Ja, ich habe jetzt bisher, also die sind jetzt gerade in dieser Auslieferungsphase, das war so eine crowdgefundete Geschichte.
Ja, ist auch
die
im Moment momentan ausverkauft, ja.
Genau, in der Auslieferungsphase, es sollen wohl dann Ende 2017 sollen die ausgeliefert sein und dann werden neu gebaut. Ich habe keinen Hype drum gesehen. Also
ja.
Ich habe jetzt online wenig.
Ich habe es gar nicht Fotos mitgekriegt. Ja.
Außerdem, was von der Firma kommt, ich habe jetzt noch niemand gesehen, ich habe jetzt noch keinen Bilder posten sehen und so. Die haben schon interessante Artikel in verschiedenen Zeitungen und so weiter gehabt und in verschiedenen Publikationen. Aber es ist für mich immer noch so.
Also bei dem Preis würde ich auch gerne das Ding mal selber in der Hand gehabt haben. Probierst
du mal nicht so eben aus, weißt du?
Das ja, die würde ich gerne mal selber in der Hand gehabt haben oder jemanden kennen, dem ich vertraue, der sie selber in der Hand gehabt hat und sagt, nee, das ist super, das will man haben. Aber so würde ich mir das nicht kaufen.
Nee, also jetzt einfach auf das, was die da auf ihrer Website stehen haben, das reicht mir nicht aus.
Ja. Henrik schreibt auch, die Physik hat einfach ihre Grenzen, was letztendlich eine gewisse Größe und Bauform von lichtstarken Objektiven erfordert.
Jein, also du kannst natürlich schon, also das Interessante ist ja, da gibt's ja zum Beispiel auch so Radioteleskope, die so als Array quasi rumstehen und dann aus deren Einzelaufnahmen irgendwie größere Bilder zusammengerechnet werden. Also du kannst das natürlich mit Objektiven schon machen, dass du aus mehreren dann, das ist zum Beispiel Thema Lightfield-Fotografie, Lightroom und so weiter, hat das auch ähnlich gemacht, das Bild quasi als viele kleine Bilder aufgezeichnet und dann aus verschiedenen Blickwinkeln.
Ja, die Grenzen der Physik werden durch Computertechnik weiter rausgeschoben, ne?
das ist, und das sehen wir eben in diesem Bereich Computational Photography, dass das immer interessanter wird und dass da immer mehr passiert in dem Bereich. Und ich sag mal, uns alte Glasheimer, die am liebsten große Linsen haben, die schwer sind.
Weil sie das verstehen.
Weil sie das verstehen, das stößt schon ein bisschen komisch auf, was da manchmal kommt. Aber so ganz wegwischen darf man es nicht. Also ich finde es interessant, was kommt. Da passieren noch, jetzt auch vor allem mit dem Thema Tiefeninformationen, da muss ich wieder drauf zurückkommen, Thema Tiefeninformationen des Bildes, kannst du halt plötzlich andere Dinge machen, die du vorher nicht konntest.
Ja.
Und ja, das, also ich denke, das geht schon noch in ganz interessante Richtungen. Deshalb will ich jetzt die L16 auch nicht abtun. Das kann schon cool sein, das Ding. Aber ich brauche da noch ein bisschen mehr Belege dafür.
Ja. Ja, ungefähr 1500 Belege. Dann können wir über 1500 Euro reden. Daniel fragt, kann man einen Schwarz-Weiß-Film, der als farbnegativ entwickelt wurde, noch irgendwie retten?
Nein.
Gegenfrage, wie kann sowas überhaupt passieren?
Weiß ich nicht. Indem man es vielleicht in eine Tüte beim DM reingetan hat und draufgeschrieben hat, C41.
Ja, aber das macht
also
man doch nicht.
Das Ding ist, du, also Schwarz-Weiß-Film kennst du, da wird entwickelt, dann wird fixiert, dann wird gewässert und gut ist.
Ja.
Bei Farbfilm ist das ein bisschen anders. Der Farbfilm besteht eigentlich aus drei Schwarz-Weiß-Filmen, die übereinander liegen.
Aha.
Für verschiedene Farben, also Cyan, Magenta und so weiter. Mhm. Da wird auch Silber belichtet. Das wird also, bekommt sein Licht. Jetzt ist das Silber allerdings pro Farbschicht gekoppelt an Farben, an so kleine Farbwölkchen, sagen wir mal. Also organische Farbstoffe, die dann dort sichtbar werden beim Entwickeln, wo das Silber geschwärzt ist.
Mhm.
Dann kommt der nächste Schritt, also erstmal entwickeln, dann kommt der nächste Schritt und das ist das Bleichen.
Aha.
Da wird jetzt mit einer Bleichstufe, wird nämlich jetzt das geschwärzte Silber rausgewaschen aus dem Film, damit nur noch die Farbwolken übrig bleiben, die dann das Farbbild ausmachen.
Ja.
Dann wird noch fixiert. Meistens ist das Bleichen und Fixieren ein Schritt. Den nennt man dann Blicks, also entwickeln und Blicks und am Schluss noch irgendwie so ein Stabilisierungsbad. Aber beim Bleichen geht das geschwärzte Silber flöten. Und wenn du jetzt also einen Schwarz-Weiß-Film da reinkippst in den Farbnegativprozess, dann kann der toll beim Entwickeln das Silber schwarz machen.
Ja.
Und dann wird
mit hinterher holst du es wieder runter.
Wieder
Scheiße.
Und dann ist falsch. Also nee, der Schwarz-Weiß-Film als Farbnegativ entwickeln geht nicht. Da bleibt nichts übrig. Aber umgekehrt geht das. Du kannst einen Farbnegativfilm nehmen, weil das ja drei Schwarz-Weiß-Filme übereinander sind.
Ja.
Und kannst den schwarz-weiß entwickeln. Also du kannst ihn in schwarz-weiße Chemie werfen und dann kommt hinterher auch tatsächlich ein entwickelter Film raus. Der ist jetzt vom Kontrast nicht ganz so cool wie ein schwarz-weiß Film.
Ich wollte gerade fragen, wie sieht der denn dann aus? Also
der
wie
ist
das
dichter. Also der ist dichter im Sinne von, da geht weniger Licht durch. Das siehst du dann also, wenn du gegen das Licht hältst, dann siehst du, der ist einfach dunkler.
Ja.
Und ein bisschen kontrastärmer, aber den kannst du genauso scannen und kannst da genauso auch Bilder rausziehen. Und der hat halt auch noch diese Orange-Maske, wie es typisch ist beim Farbfilm. Aber das interessiert dich ja, wenn du schwarz-weiß scannst, eher nicht.
Nee.
Also das geht.
Dennoch, die Gegenfrage an Daniel steht. Daniel, schreib doch mal in die Kommentare, falls du das hier hörst, wie du es geschafft hast, den Schwarz-Weiß-Film als farbnegativ zu entwickeln. Weil das ist ja schon, da muss man schon Aufwand treiben. Also, ne? Nicht so, ich hatte zufälligerweise noch einen Farbfilmtank hier rumliegen, da habe ich den verschlossen. Also kann ja sein, aber das finde ich ja schon faszinierend. Das, ja.
Und es gibt natürlich Schwarz-Weiß-Filme, die eigentlich Farbnegativfilme sind.
Hä?
Also es gibt Schwarz-Weiß-Filme, die im C41-Prozess entwickelt werden.
Ach so, ja, XP2, ne? Ja, genau.
Genau. Das ist also nochmal ein anderes Ding. Das ist aber eigentlich also ein Farbfilm, der halt keine Farben hat.
Warum hat man das eigentlich? Warum hat man den eigentlich gebaut? Ist der wirklich gebaut worden, damit man ihn im Fotofix abgeben kann damals?
Ja, ne?
Ja, klar. Ja, war damals ja auch die Hauptanwendung dafür.
Außerdem ist Farbfilm, also der macht das ja auch so. Also der hat Silber drin, das wird belichtet, das wird geschwärzt, dann werden da organische Farbwölkchen erzeugt, da wo es schwarz ist, und dann wird das Silber rausgewaschen. Das ist ja der identische Prozess.
Mhm.
Das heißt, das Schwarze, was du nachher siehst auf dem XP2, ist kein Silber, sondern das sind organische Farbstoffe. Das Interessante ist damit aber auch, dass der im Prinzip kornfrei ist. Der hat kein Korn, sondern da wurden eben so Farbstoffe aktiviert, aber die sind in der Regel eben so, ich nenne sie Wölkchen, weil sie so unscharfe Ränder haben. Also du hast hinterher etwas, was ein Stück weit glatter daherkommt, also nicht so körnig wie ein Schwarz-Weiß-Film.
Ja, regelst du hinterher ein bisschen Korn hoch, dann geht das auch. Trinkst ein Korn.
Add grain.
Genau, add grain. Super. We need grains.
Silver effects.
Steffen schreibt, in der Folge Üben, Üben, Üben ging es ganz kurz um die Frage der Porträtretusche bzw. Porträtfotografie. Ich würde mich freuen, wenn Chris mal näher auf das Thema eingehen würde. Konkret Planung eines Shootings, Location-Suche und Posing-Kommunikation mit einem Model. Vielen Dank und macht so weiter. Steffen, komm doch einfach zum Workshop.
Das ist eine super Frage. Erklär doch mal.
Das ist eigentlich der gesamte Workshop, oder?
Also ich meine so die Fotografie, die er da meint, die kenne ich so aus dem Bereich Bandfotos, weil ich das relativ häufig gemacht habe. Vielleicht zwei, drei kurze Worte. Also die Planung für sowas, für so ein Shooting, ergibt sich bei mir immer aus dem Ziel, wo wollen wir denn hin? Wofür ist das Bild nachher da?
Ja.
Und das dann in Gespräch mit der Band, die sind dann in dem Moment der Auftraggeber. Was stellt ihr euch vor? Habt ihr eine Stilrichtung, die ihr mögt? Kennt ihr Bilder oder könnt ihr mir Bilder und Links zu Bildern schicken aus dem Internet, die euch gefallen und die vielleicht irgendwo so in die Richtung gehen? Also damit hat man schon mal eine Idee, was für eine Location man braucht dafür. Location Scouting mache ich tatsächlich immer, wenn ich unterwegs bin und eine geile Location sehe, dann mache ich dann ein Foto mit dem iPhone, weil dann habe ich nicht nur das Bild, sondern habe ich auch die Koordinaten davon und kann das dann später wiederfinden, wo das war. Und zum Thema Posing habe ich nur zwei Sachen, und zwar es gibt ganz viele, also es gibt zum Beispiel eine Posing-App für iOS.
Posing-App?
Ja, wo man so für verschiedene Situationen so Posenvorschläge bekommt.
Aha.
Das ist alles schön. Das ist auch wahrscheinlich relativ sinnvoll, da überhaupt mal sich Gedanken zu machen. Wo tut man die Hände hin? Wie rum dreht man den Kopf für irgendwelche Effekte? Dabei bleibt aber ganz oft die Natürlichkeit auf der Strecke.
Ich wollte gerade sagen, dazu muss man auch posen können, wenn man posen will.
Naja, und man muss auch anleiten können. Also als Fotograf muss man ja auch ein bisschen sagen, manche Posen sind auch wichtig, um zum Beispiel typische Probleme wie ein Doppelkinn oder komisch geformte Ohren oder sonst was.
Streu noch Salz in die Wunde.
Hallo, dich habe ich nicht gemeint. Na, aber ist ja so, du kannst ja fotografisch tatsächlich eine Menge beeinflussen. Ja. Die Größe der Augen, die Form der die Kinnlinie, die vielleicht, ja, siehe Doppelkinn. Also es dabei geht, also das ist auch Sinn und Zweck des Posens, dass man das Licht richtig setzt und so weiter. Und dabei geht ganz oft die Natürlichkeit flöten. Das heißt, das ist eine Sache, die ganz viel aus der Übung kommt. Kommunikation mit dem Model ist da unglaublich wichtig. Und ja, dafür gibt's auch Workshops, dafür gibt's auch also Möglichkeiten, das natürlich einfach mal selber auszuprobieren. Zum Beispiel, also ein Beispiel wäre modelkartei.de, das ist, da können sich Fotografen, Fotografinnen und Models eintragen und sich finden und dann auch einfach Zeit für Fotos. Also du hast dann jemanden, mit dem du mal probieren kannst, und als Gegenleistung gibt's dann die Fotos. Wenn man da offen ist und sagt, ich habe das noch nie gemacht.
Macht ein Freund von mir, der ist so semi-professionell, macht er. Also nebenbei fotografiert er, aber der holt sich da auch seine Models und der ist da auch ganz zufrieden. Ja.
Also man muss halt mit denen offen reden und sagen, ich möchte es mal ausprobieren, bist du in der Nähe, hast du Zeit, mal zwei Stündchen irgendwo Fotos zu machen.
Ja.
Auf Facebook gibt's auch mehrere Gruppen dazu. Also das wäre so der ganz kurze Kurzabriss. Aber das musst du also tun, üben, üben, üben.
Das ist halt das Problem, üben, üben, üben. Ja. Und das dauert Zeit kostet das.
Ja.
Wen haben wir hier? Nochmal Steffen. Mich interessiert, welche Missgeschicke Chris und oder Holgi beim Fotografieren schon passiert sind. Aktueller Hintergrund: beim Warten auf die blaue Stunde an einem Steilhang lag mein Fotorucksack, meine Stativtasche, meine Motorradjacke und mein Helm neben mir. Ich saß circa 2 Meter vor einem 30 Meter tiefen Abgrund. Als ich mich unglücklich bewegte, stieß ich an meinen Motorradhelm, der einmal in Bewegung zu kullern anfing, prompt den Steilhang herabstürzte, zum Glück in einem Fangnetz hängen blieb. Dank meiner Freundin, bla bla bla. Ein nettes Foto am Ende des Tages kam zum Glück noch raus. Was ist euch unterwegs schon passiert? Mir eigentlich nix.
Also bei mir hauptsächlich Hardware-Schäden. Also, dass mal die Kamera irgendwas abbekommen hat.
Ja.
Jetzt zum Beispiel in Spitzbergen im Mai, da habe ich habe meine 5D um mein Handgelenk, also den Riemen ums Handgelenk und lass die dann eigentlich gerne mal einfach so an der Seite so runterhängen. Also ich lasse sie quasi fallen, in den Riemen fallen.
Ja, kenne ich, mal auch. Hm?
Ja, und dann war der Riemen halt nicht so richtig ums Handgelenk. Oh. Also gradöng.
Nee, das hatte ich noch nicht.
Das war Gott sei Dank auf Schnee. Der war aber so hart getrampelt, dass er dann doch relativ hart war.
Also hat's gradisch gemacht.
So ungefähr. Und da hat sich dann die Streulichtblende meines 24 mm Tilt-Shift-Objektivs in genau zwei Teile zerteilt. Und ja, ja, das war's aber. Also viel, viel schlimme Sachen. Ich muss jetzt echt lange überlegen. Nee. Oder ich bin sehr gut im Verdrängen und sage, naja,
kann natürlich auch, genau, wie Schwalbefahrer. Also,
ich bin da tatsächlich, ich bin da echt grundentspannt.
Ich überlege ja
ständig irgendwelche Sachen.
Mir wollte mal einer auf die Fresse hauen, weil ich ihn fotografiert habe. Aber da hatte ich das Foto auch schon im Kasten, das hat er nicht gemerkt.
Ja. Nee, aber ich bin da relativ grundentspannt und was passiert, also dass etwas passiert oder was schief geht oder was nicht so läuft, wie man denkt, das ist normal und dann muss man entsprechend Maßnahmen ergreifen, um das zu retten. Aber das sind für mich alles keine Vorfälle, wo ich sage, oh, da ist was Schlimmes passiert, sondern das ist so Alltag.
Fällt mir gerade ein, wo ich die Aqua Klack hier stehen sehe, weil ich die neulich auch auf der Elsenbrücke mal benutzt habe. Ich habe vor 2-3 Jahren oder sowas, war ich mit meiner Fuji auf der Elsenbrücke in Berlin und habe so in Richtung Stadt, also war gerade auch irgendwie, war schönes Licht, manchmal hat man ja schönes Licht, habe in Richtung Stadt die Spree runter fotografiert, im Hintergrund der Fernsehturm von der Oberbaumbrücke und so, und habe halt eine Langzeitbelichtung gemacht, stell dann eine Kamera aufs Stativ, dann Selbstauslöser, dann irgendwie 15 Sekunden oder 30 oder wie lange auch immer, ich weiß nicht mehr, wie viel ich gemacht habe, und stand total reglos, an diesem Brückengeländer und irgendwann kommt ein Typ vorbei und meint, ey, ist alles in Ordnung? Er dachte wahrscheinlich, ich spring da gleich runter. Und ich meinte so, nee, ich mach nur ein Foto. So, ach so, ja, alles klar.
Das hatten wir mal auf einem Workshop. Ja, jetzt kommt
und in so der Kirche ist mir das auch mal passiert. Da habe ich in Italien, wo war denn das? Himmelarsch, irgendwo in Oberitalien. Da waren wir am Gardasee oder so, keine Ahnung, irgendeine Kathedrale. Habe ich auch ein total geiles Foto von gemacht, wo war extrem dunkel in diesem Raum. Nur am Altar so eine goldene Jesusfigur, die irgendwie ganz schwach beleuchtet war. Und da habe ich halt so eine 30 Sekunden Langzeitbelichtung oder war es sogar 60 Sekunden bei komplett zuer Blende, damit ich möglichst Tiefenschärfe habe. Und habe mich halt im Mittelgang dieser Kirche auf den Boden gelegt, um die Kamera zu justieren und sowas. Und ich weiß nicht mehr, was der Mann gesagt hat, aber ich glaube, der dachte, ich würde da irgendwie vor dem Herrn mich auf den Boden werfen. Zumindest scheine ich da auf mindestens einen Menschen so gewirkt zu haben. Da ist nur ein sehr geiles Foto bei rumgekommen.
Okay, da fallen mir jetzt auch noch zwei Sachen ein. Und zwar das eine war auf einem Workshop, damals noch in Tübingen. Da haben wir den Teilnehmern eine Aufgabe gegeben. Die ist übrigens eine sehr gute Kreativitätsaufgabe.
Herrlich.
Eine super Kreativitätsaufgabe. Und zwar ist das die 100 Schritte, 100 Bilder Aufgabe. Also du gehst, du darfst von da, wo du bist, 100 Schritte gehen. Da musst du dann stehen bleiben und von diesem Punkt aus 100 Bilder machen.
Sehr schön.
Die alle interessant sind.
Es gab mal eine App, ich weiß gar nicht, ob es sie immer noch gibt, die hieß Drift. Die hat auch gesagt, hat völlig random, geh bis zur nächsten Hausecke Richtung Norden, dreh dich nach links und mach ein Foto. Cool. Und hat dann diese Bilder, die sammelst du dann halt da auch und veröffentlichst sie dann über irgendwas.
Cool. Naja, auf jeden Fall kam nach dem Ende der Aufgabe kamen dann die Teilnehmer wieder zurück und einer meinte nur so ganz betroppelt, also mich hat gerade jemand gefragt, ob mir es gut geht. Ich lag da auf dem Boden und habe irgendwie Schachtdeckel fotografiert. Ja, und als wir mit Happy Shooting in Wien waren und dort einen Workshop gehalten haben, da war ich im Museum, in diesem Eingang vom Naturhistorischen Museum, da ist so eine große runde Fläche mit Mosaik im Fußboden und habe die Kamera auf den Boden gestellt, um senkrecht nach oben in die Kuppel zu fotografieren und saß da also auf dem Boden neben der Kamera und dann kam so eine Gruppe Kids rein, die alle abgelenkt waren. Wahrscheinlich haben sie auf jeden Fall uns gedackelt und einer ist dann fast über mich gestolpert. Das war auch
schön. Ich guck gerade, ob ich dieses Jesus-Video finde. Ja, da ist es. Warte mal, ich schicke dir den Link mal. Es ist echt ein geiles Bild bei rumgekommen. Und das war, glaube ich, so die erste Woche, die ich überhaupt mich mit Fotografie beschäftigt habe in der Neuzeit. Also mit meiner alten Fuji X100 mir überlegt habe, was könnte ich denn machen? Stehen da noch EXIF dabei? Blende 11, 1,5 Minuten, anderthalb Minuten. ISO 1600, anderthalb Minuten Belichtungszeit bei Blende 11, genau.
Cool.
Geiles Bild, oder?
Cool, cool, cool.
Und in dem Raum war es eigentlich dunkel. Das finde ich ja so faszinierend, wie viel Licht es dann trotzdem noch aufsaugt. Und
ja, also Belichtung ist eh so eine Sache da, wenn man das mal richtig raus hat.
Ich tu das Bild mal in die Shownotes. König. Ich tu das Bild mal in die Shownotes, weil ich so stolz drauf bin.
Mach das
mal. Warte mal, wie heißt es? Foto, Doppelpunkt. Jesus, Ausrufungszeichen.
Jesus.
Jesus, genau.
Ich schlage vor, dass wir das Thema Fragen jetzt hier.
Ach echt? Sind wir schon wieder so weit?
Wir haben noch ein paar Bilder zu besprechen.
Okay, na dann.
Aber ihr sollt uns Fragen stellen. Und zwar viele und interessante und auch uninteressante. Es dürfen auch ruhig doofe Fragen sein. Wir tun alles.
Wir tun alles. Für Geld tun wir noch mehr.
Für Geld sind wir noch mehr. Boah, boah. Ja,
so, es gibt Bilderschau.
Bilder in der Bilderschau. Und zwar sind da seit letztem Mal tatsächlich wieder coole Bilder gekommen. Also durch die Bank weg cooles Zeug. Das war echt schwierig, diesmal auszuwählen. Ich habe mal von Jürgen das Bild Comb, also C-O-M-B,
steht Kam.
Kam auf Englisch.
Steht da auch zurecht für, ja.
Ausgewählt, das ist ein Foto, ja, also es fand ich ganz spannend, weil es ist ein Schwarz-Weiß-Bild, es hat, ja, es kommt schwarz-weiß, so wie ein Zebrastreifen, wie ein waagrechter.
Nee, es ist ein Säulengang, ne? Ein Säulengang. Links die Säulen, Licht von links.
Ja.
Was ich schön finde, ist, normalerweise, wenn du so Säulengangsfotos hast, wo das Licht so durchfällt und harte Kontraste und abwechselnd hell, dunkel, gehen die Lichtstrahlen durch bis an die Wand hinten. In dem Foto ist es so, dass die Lichtstrahlen in der Mitte des Säulengangs enden und zwar auch nicht eckig, sondern rund. Also du kriegst das Oval der Säule, dieses Gangs, dieses Durchlasses, das Oval, das siehst du unten auf der Straße. Ich finde, das sieht sehr geil aus. Weil das Bild insgesamt sehr eckig und kantig ist. Und das wird durch diese Rundungen gebrochen. Das hat was.
Also es hat dieses unglaublich Geometrische auf der einen Seite und du hast dann durch diese, die Linien, die daraus entstehen, hast du halt irgendwie so einen Tunnel, der nach hinten geht. Und dann wird das plötzlich durchbrochen durch einen Menschen, der da in diesem Licht steht.
Siehst du, da so genau gucke ich dann wieder nicht. Wo ist er? Ah, da, ja.
Und das fand ich total cool, weil das halt, ja, das ist immer so dieses Thema. Du hast wiederholende Dinge, seien das jetzt Latten in einem Zaun oder Säulen in einem Säulengang. Und in dem Moment, wo du das durchbrichst, also wo eine Latte rausgetreten ist, wo plötzlich eine Person steht, wo du keine erwartest, wird dann dieses Ding eigentlich zum wichtigsten Teil des Bildes.
Ja.
Und jetzt ist die Person da hinten leider ein bisschen klein, also da hätte ich mir noch jemanden weiter vorne gewünscht, aber trotzdem ist das irgendwie so, da führt alles hin und da muss man dann auch immer wieder hingucken. Finde ich ein spannendes Bild.
Ich klicke gerade so ein bisschen durch seine Bilder, der hat sogar einen DeLorean fotografiert. Ich klicke gerade so ein bisschen durch seine Bilder, die sind insgesamt sehr schön. Mhm. Ach, bei dir macht's Geräusche, aber passiert halt.
Das ist, das dürfte Moni sein, die gerade nach Hause kommt.
Die klopft gerade Schnitzel. So, was ist das denn hier? Google Fotos, King Bee.
Nächstes Bild ist von Rudi, You'll Never Walk Alone.
Ah.
Und das ist auch ein Foto, was wie das andere auch schwarz-weiß ist. Diesmal sind wir aber nicht im Säulengang, sondern auf einem Weg, der von Bäumen umrankt ist, auch überrankt ist. Also das ist quasi wie so ein Baumtunnel.
Mhm.
Und das macht einen schönen Rahmen. Und in diesem Rahmen befindet sich eine Person, die eine andere Person im Rollstuhl schiebt, weg von uns. Und das ist wieder so ein Beispiel für, so ein total schön vereinfachtes Bild.
Ja.
Da ist eigentlich viel drauf. Diese Äste machen ja ganz schönes Wirrwarr da oben und drumherum. Aber du hast halt eigentlich, das Wichtige ist die Person, der Mensch auf dem Bild.
Das ist so eins von diesen Bildern, wo ich ewig dran sitzen würde und denken würde, kippe ich das noch ein bisschen nach links, noch ein bisschen nach rechts, wie richtig das, wo ist eigentlich der Horizont hier, wo gehört der hin?
In dem Moment, wo ich so ein Bild habe, sage ich, so lassen, fertig.
Scheiß drauf. Ja, okay. Hm.
Scheiß drauf. Ja, du kannst dich, das ist das Ding, man kann sich mit so Bildern lange abmühlen. Mhm. Hier ist kein Horizont sichtbar, kein Wasser sichtbar. Bäume wachsen auch nicht immer gerade. Da ist, glaube ich, dass der Mensch gerade steht, ist da am wichtigsten.
Selbst das tut er ja nicht, sondern der Weg, siehst du auch, der Weg ist ja auch so ein bisschen gewölbt nach außen. Der kippt so ein bisschen, ja. Ein schönes Bild.
Aber das sind so technische Details. Die sind gar nicht wichtig, weil der Inhalt einfach cool ist.
Ja.
Tja.
Einen Rahmen finden und warten, bis in dem Rahmen was passiert.
Zum Beispiel, ja.
Ja.
Ja, und das dritte Bild ist von Olli.
You never know what you might find lurking in the shadows. Könnt ihr euch nicht mal kürzere Bilder sehen?
Und alles so englisch. Das hat mich kurz geflasht, das Bild. Das ist ein Assignment, also das ist von irgendeiner Aufgabe wohl übrig geblieben. Du hast ein Bild, was erstmal eigentlich nur aus Schatten besteht.
Mhm.
Und aus diesem Schatten taucht...
Ich sitze relativ weit weg vom Bildschirm, darum ja. Aus dem Schatten kommt ein Revolver und
aus dem Schatten taucht unten ein Revolver auf, der sich dann auch nochmal als Schatten wiederfindet. Also du hast den Revolver und einen Schatten dahinter. Und also das ist so ein Bild, wo das überrascht so ein bisschen.
Das ist Instagram. Das ist Instagram und das könnte wirklich sein, dass er das spontan mit dem Smartphone gemacht hat.
Kann sein, ich weiß es nicht, in welchem Zusammenhang das kommt. Und dann zoomst du da rein, so ein bisschen, und dann siehst du, das ist ein Kind.
Ja, da sieht man einen Kopf. Ah, der hält die Pistole auf Hüfthöhe, ja, okay.
Genau.
Den Revolver.
Also das ist, keine Ahnung, wahrscheinlich eine Spielsituation oder so. Und das ist also so ein Bild, was sich so nach und nach erschließt und was so unerwartet ist, weil du erwartest ja nicht, dass irgendein Schatten vor einem Gebäude
ein Kind mit einer Waffe steht.
Eine Knarre rauskommt.
Bewaffnete Kinder.
Also das ist so ein Mystery-Bild mit Suchfunktionen und das kommt cool. Also das überrascht und das finde ich gut. So, also hat mir gefallen.
Weil mein Liebling ist wirklich dieser Säulengang. Also ich finde, diese Gradlinigkeit von diesen Bögen zerstört wird oder gestört wird, finde ich großartig.
Also Wiederholung stören in dem Fall ist eine coole Geschichte. Damit kann man viele Dinge wichtig machen im Bild. Oder genau das wichtig machen, was dann wichtig wird.
Ja.
Sehr, sehr cool.
Dann haben wir es jetzt mal wieder hinter uns, würde ich sagen. Und die Hörerschaft erst recht.
Ich hab's geschafft.
Ihr Glück, ihr habt's gut. Wir müssen ja noch mit uns. Und zwar täglich. Ja, dann würde ich sagen, reicht mal weiter Fragen ein, wie der Chris eben schon gesagt hat, damit wir und was Bilder. Zum Reden haben. Und Bilder. Und ansonsten reden wir halt über die Dinge, die wir so erleben. Aber das ist ja oft. Naja, doch, du bist ja ständig unterwegs, ich ja nicht so. Warum eigentlich? Nicht?
Demnächst in die Toskana.
Mensch, als wir im Urlaub waren, habe ich den Kindern Einwegkameras geschenkt. Und zwar wasserdichte. Diese 800, weißt du, ISO 800 Fuji. Ich weiß gar nicht, was sie damit groß geknipst haben. Also bin mal gespannt, was dabei rumkommt, wenn die dann mal vom Entwickeln zurückkommen. Weil die sind ja auch unfassbar teuer, ne? Also ISO 800 Quicksnaps kosten ein Schweinegeld, die Dinger. Ich weiß es nicht mehr, aber es war richtig viel. Also es war so, dass ich dreimal überlegt habe, wirklich, also an drei Tagen, dass ich dachte, boah, nee, kauf ich, das ist doch Wahnsinn jetzt. Also für so eine blöde Aqua-Farbdings kosten Fünfer. Ich glaube 18 Euro oder sowas.
Analog kommt wieder. Polaroid macht jetzt gerade irgendwie eine Ankündigung für irgendwas Analoges. Also es sieht so aus, als ob Polaroid den Polaroid-Film wiederbringt.
Natürlich kommt Analog wieder. Das merkt man ja auch an diesem großartigen Podcast Absolut Analog, den zu hören ich allen nur ans Herz legen kann.
Sehr schön.
Mein lieber Chris, ich danke dir.
Ich danke dir auch.
Und euch danke mir für die Aufmerksamkeit.
Ist nicht tot.